Gibt es Fragen, gibt es Diskussionsbedarf?
Also mich würde jetzt mal interessieren, inwieweit das Wissen, das aus meiner Sicht ist es ja wichtig, irgendwie Datenschutz zu betreiben. Und inwieweit ist dieses Wissen jetzt sozusagen wirklich bei einer breiten Masse angekommen oder zumindest dabei anzukommen? Weil ich mir natürlich sage, okay, klar kann ich mein Handy ausmachen, aber irgendwann wird es so ankommen, dass wenn er sein Handy ausmacht, dann muss er was zu verbergen haben. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Das kann man sicherlich nur dadurch verhindern, dass eben alle ihr Handy ausmachen.
Ja, also es gibt manche Dinge, da kann nicht jeder für sich alleine entscheiden, was er tut, sondern da brauchen Sie sozusagen eine gewisse kritische Masse, damit es passiert. Ja, das ist so. Beispielsweise bei Anonymisierungsdiensten, werden wir ja heute noch hören, ist es so, wenn ich schon dadurch verdächtig werde, dass ich einen Anonymisierungsdienst benutze, dann ist möglicherweise das Benutzen eines Anonymisierungsdienstes das Letzte, was mir jemand empfehlen kann. Oder wenn ich schon dadurch verdächtig werde, dass ich meine E-Mail verschlüssle, dann ist E-Mail verschlüsseln auch nicht das, was man tun sollte. Zum ersten Teil Ihrer Frage, wie bewusst ist es den Menschen? Das ist jetzt eher eine Frage an den Psychologen und ich kann da nur als Laie antworten. Mein Eindruck ist, dass wir ja in einer Welt leben, wo wir unheimlich viele Sinneseindrücke, Angebote, also wir leben letztlich mit einer Überflutung an Informationen und an Reizen. Und die Menschen verdrängen normalerweise Negatives, was immer leichter wird, je mehr Reize kommen, sodass sie ja nur im Grunde das Positive wahrnehmen müssen. Sie haben das Negative verdrängt. Und was ich erlebe, wenn irgendwo etwas passiert, sei es einem persönlich oder im näheren Umfeld, oder man braucht doch nur den entsprechend reißerisch aufgemachten Artikel im Fernsehen, in der Presse, dann sagen alle Leute, Datenschutz ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, tierisch betroffen. Und wenn sie dann gucken, was Leute machen, gar nichts. In deren Leben ändert sich nichts. Die fangen jetzt nicht an, alle Microsoft-Software zu deinstallieren, nur weil, und so weiter, wäre auch schwierig, weil sie wollen ja mit ein paar Kollegen kompatibel bleiben, also müssten sie erstmal eine Bewegung initiieren nach dem Motto Microsoft-freie Zone oder irgendwie. Dann fangen sie an, irgendwie eine andere Office-Suite zu nehmen und naja, wenn sie die da jetzt ganz viele Benutzer haben, dann kriegen sie dort vielleicht auch wieder Sicherheitsprobleme. So, es passiert nichts, sehr wenig. Warum? Vermutlich, weil die Leute es alleine nicht können, weil ihnen niemand genau sagt und verlässlich, was sie denn jetzt wirklich tun sollen. Und dann tun sie halt nichts. Und das ist genau das mit den glücklichen Sklaven. Es ist normalerweise nicht existenzbedrohend. Man lebt mal so weiter und man hofft, die werden es schon irgendwie regeln. Die heißt an der Stelle, vielleicht, wenn ich meinen nächsten PC kaufe, ist die Grundinstallation der Software besser. Ich kann nur sagen, wenn Sie ihn beim Mediamarkt kaufen oder bei Saturn oder irgendjemand, der ein Massengeschäft macht, es wird nicht besser werden. Weil natürlich wollen die Leute möglichst wenig Supportkosten haben. Also soll alles funktionieren in dem Moment, wo Sie das Gerät aus der Packung nehmen. Da ist alles erlaubt. Alles andere erfordert viel zu viel Support. Und dass Ihr Gerät, wenn da alles erlaubt ist, leider auch sehr unsicher ist, das ist nicht mehr das Problem von Mediamarkt, Saturn oder Karstadt oder irgendwem. Das ist dann halt Ihr Problem, wenn Sie sich nicht gekümmert haben. Also insoweit bin ich pessimistisch, dass es von alleine kommt. Kann man warten, bis es für manche Leute existenzbedrohend wird? Dann tun sie was. Also es gibt inzwischen Firmen, die haben so viel Ärger gehabt, beispielsweise mit Würmern, mit Würmern und mit Viren, dass sie wirklich was machen. Also ich denke, sie werden im Innenministerium, Bundesinnenministerium vermutlich keinen Windows-PC mehr finden, der mit der Home Edition arbeitet und einfach so aus der Box heraus in Betrieb genommen wurde. Die Leute haben einfach erlebt, dass sie 2, 3 Tage nicht arbeiten konnten. Dass sie dummerweise auch, also als die PCs nicht liefen, haben sie gedacht, okay, ganz prima, dann kramen wir unsere Schreibmaschinen wieder vor. Die gab es aber nicht mehr. Und die Handschrift war inzwischen so ungeübt, dass sie einfach nicht arbeiten konnten. Und nachdem das den Leuten klar geworden ist, okay, vielleicht, wird es nach und nach auch dem Endanwender klar. Aber ich weiß es nicht. Ich würde es hoffen. Müssen wir mal schauen. Also, wir haben einen Trend in der Gesellschaft, da glaube ich, können wir wenig tun. Das Wissen in der Gesellschaft, die technischen Möglichkeiten, egal in welchem Bereich, nehmen zu. Und den Ausschnitt, den jetzt der einzelne Mensch von dem Gesamtwissen auf der Welt oder den Gesamtmöglichkeiten überschaut, das nimmt relativ ab. Ob das auf Dauer gut geht, das weiß ich nicht. Das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist, was Informationstechnik angeht und Informatik, sicherlich in ganz extremer Weise der Fall. Zum einen, weil da einfach die Systeme wahnsinnig kompliziert sind, oftmals unnötig kompliziert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also meine Technik hat normalerweise nicht zu wenig Features, sondern zu viele Features. Und die nächste Generation hat jetzt nicht weniger Features, die besser zu bedienen sind und stabiler laufen, sondern sie hat noch mehr Features. Verstehen Sie? Also da haben wir ein Problem. Und diese Technik ist auch normalerweise an dem Menschen viel näher dran als vieles andere an Technik. Also was weiß ich? Nehmen wir an, meine Waschmaschine will mir Böses. Keine Ahnung, ja? Vielleicht demnächst auch ein Mikroprozessor drin, man weiß ja nie. Was ist der Aktionsradius meiner Waschmaschine in Bezug auf mich? Naja, das Waschmaschinenkabel ist, sagen wir mal, 1,70 Meter lang. Wenn die Waschmaschine mir was tun will, nach 1,70 Meter geht ihr die Puste aus. Und wenn ich das ordentlich gebaut habe, dann ist Wasserzuleitung und Wasserableitung länger als 1,70 Meter. Und dann kann eigentlich relativ wenig passieren. Was ich damit sagen will, also erstens ist das ein Tipp, wie sollten Sie Ihre Waschmaschine installieren? Aber zweitens hat es was Ernstes in der Hinsicht, es ist völlig klar, welche Rolle die Waschmaschine in Ihrem Leben spielen kann und welche nicht. Es gibt harte Grenzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Waschmaschine auf einmal aus dem Bad ins Schlafzimmer gelaufen kommt, ist nahe null, ist so nahe an null, dass wir nicht weiter diskutieren müssen. Es gibt keine Vorschläge, Waschmaschine mit größeren, was weiß ich, Batterien auszurüsten, Stromversorgung und so weiter. Ja? Das heißt also, selbst wenn ich nicht den blassesten Schimmer habe, was meine Waschmaschine intern tut, die Schnittstelle zu meiner Waschmaschine ist ziemlich klar. Und selbst wenn sie jedes tausendste Mal meine Wäsche komplett verschlucken würde, wäre eine einfache Strategie, einfach immer nur einen Teil meiner Wäsche in die Waschmaschine zu tun, was wir meistens tun, weil wir selten nackt vor der Waschmaschine warten, sodass auch wenn sie jetzt gerade die Wäsche schluckt, völlig klar ist, wie wir damit umgehen. Und diese Form von Grenzen setzen in Bezug auf die Technik, die Informationstechnik, ist verdammt schwer. Also erstens, meine Handys trage ich mit mir rum. Die sind schon mal ziemlich dicht an mir dran. Die haben, je nachdem, wie die Akkulaufzeit ist, wie die Sache dimensioniert ist, schon einen gewissen Teil an Autonomie. Bei modernen Handys sind sie nie sicher, außer sie entfernen die Batterie und sind sicher, dass nicht genügend starke Kondensatoren drin sind, dass die Dinger wirklich aus sind. Und was mit Daten passiert auf ihrem Handy, das wissen sie nicht. Also ist es verdammt schwer, diesen Dingern Grenzen zu setzen. Und deswegen haben wir da zwar jetzt nicht völlig neuartige Probleme, auch andere Technik ist teilweise kompliziert, wird teilweise nicht wirklich verstanden, aber die Mythenbildung, die, ja, sei es Vergötterung oder Vergötzung oder auch Dämonisierung von dieser Technik, ist Tor und Tür geöffnet. Und das macht es so schwierig. Das macht auch unser eigenes Urteil über diese Technik so schwankend. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich hatte selten das Bedürfnis in meinem Leben bisher, die Waschmaschine aus dem Fenster zu werfen. Ich hatte auch nie das Gefühl, sie umarmen und abknutschen zu wollen. Ich hatte schon oft in meinem Leben das Gefühl, meinen PC aus dem Fenster werfen zu wollen. Ich hatte hin und wieder auch schon ein sehr warmes Gefühl und inniges Gefühl nach dem Motto, Mensch, das ist aber jetzt richtig gut gelaufen, das hat mir Freude gemacht, auch gegenüber diesem technischen Gerät. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich in das Gerät verliebt habe, das hoffe ich, ist nicht passiert. So, aber die Schwankungen der Gefühle an der Stelle sind viel, viel größer als gegenüber meiner Waschmaschine. Und ja, da muss man jetzt drüber nachdenken.
Welche Möglichkeiten sehen Sie eigentlich, den Datenschutzbeauftragten in Zukunft vielleicht dann, dass dort dann jemand sein Handwerk ausführt, der dann auch Informatiker oder zumindest eventuell was für Informatik studiert? Weil ich denke mir, es wird ja deswegen kein Informatiker sein, sondern jemand, der mit Recht zu tun hat, weil es ja staatsübergreifend ist. Zum Beispiel in den USA im Prinzip, wenn Sie da mit IPsec arbeiten, dann kriegen Sie auf jeden Fall Ärger oder Sie werden abgeschaltet, wenn es ganz schlecht läuft. Welche Möglichkeiten sehen Sie in der Zukunft?
Also da hat sich die letzten Jahre schon einiges geändert. Also es gibt bei den Datenschutzbeauftragten eigentlich schon sehr lange in den Dienststellen auch Techniker, also Informatiker. Am Anfang natürlich nur angelernte Informatiker, es ist klar, bis dann bodenständig das nachwächst mit einer wirklich soliden Ausbildung, das dauert eine Weile. Das Neue in den letzten Jahren ist, dass auch die Informatiker in dieser Dienststelle richtig Karriere machen können. Also sie brauchen ja dann, wenn sie wirklich gute Leute anziehen wollen, auch das, dass die jetzt nicht nur den Juristen zuarbeiten, sondern dass, wenn die richtig gut sind, dass sie auch mal Datenschutzbeauftragter werden können oder zumindest Stellvertreter. Das ist in den letzten Jahren der Fall. Es gibt teilweise auch im Rahmen von beispielsweise in Kiel, Landesbeauftragter für den Datenschutz in Kiel, da gibt es jetzt ein eigenes Aninstitut, eine Art Forschungszentrum, was dann von einer Informatikerin geleitet wird. Oder es gibt im Uni-Bereich inzwischen etliche Professuren, die den Bereich Datenschutz, Datensicherheit abdecken. Also die Möglichkeiten sind gestiegen. Ob sie so sehr gestiegen sind, wie die Technik sich weiterentwickelt hat, also ob sie sozusagen Schritt halten mit den Problemen, das ist schwer zu sagen. Also, ne, ich bin da auch hin und wieder hin und her gerissen. Einerseits denke ich, wir haben mehr Leute, mit denen wir über die Schwierigkeiten reden können, mehr Leute, die auch Journalisten sinnvoll Rede und Antwort stehen können. Das ist sozusagen die eher euphorische Sicht der Dinge. Und hin und wieder, wenn man dann guckt, was machen die Konsumenten, was für Rechner kaufen die, sie laufen durch den Mediamarkt oder Saturn und gucken, was die Leute bewegt, wenn sie ihren Rechner aussuchen, dann können sie in eine Depression verfallen. Also, ja, gibt es noch Fragen?
Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt haben, gibt es in der Zwischenzeit Statistiken von der Polizei, wie effektiv zum Beispiel Sachen wie Rasterfahndung in der Verbrechensbekämpfung sind? Also, Sie haben ja gesagt, dass Sie normalerweise nicht mit Statistiken argumentieren.
Ich kenne keine Statistiken, die ich wirklich für glaubhaft halte. Das hat aber nicht nur jetzt das Problem, so nach dem Motto, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sondern es ist unheimlich schwer, weil ja bei vielen Verbrechen es gar nicht darauf ankommt, was ist ihre Aufklärungsquote, sondern wo wird denn überhaupt jemals Verdacht geschöpft? Also, ne, was ist Dunkelziffer? Und selbst wenn Sie sich nur darauf beschränken, okay, wir haben jetzt eine Ermittlung, was ist sozusagen statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dann zu einem Ermittlungsergebnis zu kommen und eventuell zu einer rechtskräftigen Verurteilung, dann ist auch wiederum die Frage, hat jetzt die Rasterfahndung wirklich den Erfolg gebracht? oder wäre vielleicht ohne Rasterfahndung auf eine andere Art ermittelt worden, vielleicht viel schneller und zielstrebiger oder unheimlich schwer. Also wie gesagt, es wird ja dann nur einmal entwickelt, also ermittelt. Wir machen ja jetzt nicht das, dass sozusagen zwei Polizeieinheiten auf dasselbe Vergehen einsetzen mit unterschiedlichen Methoden und wir schauen mal, welches schneller. Man kann, also das kann ich jetzt nicht wirklich statistisch hart untermauern, aber mein Eindruck, wo ich jetzt, sagen wir mal, gut 20 Jahre versuche, die einschlägigen Sachen zu lesen und zu verfolgen, ist der, wenn immer Sie eine neue Ermittlungsmethodik haben, eine neue Art Rasterfahndung, eine neue Idee, wie Sie rastern, haben Sie erstmal Erfolg. Und danach passen sich die intelligenten Kriminellen an. Also wenn klar ist, dass es typisches Terroristenverhalten war, das und das und das und das zu tun, dann haben Sie einen Erfolg, Sie heben einen Ring aus. Danach ist klar, wie Sie gerastert haben, was los war. Und wenn die Leute intelligent sind, bleibt das Ihr einziger Erfolg. Ich habe also subjektiv das Gefühl, dass man auf Dauer versuchen muss, die Leute an der Stelle zu fassen, wo sie wirklich physisch sind, physisch agieren. Um es sehr deutlich zu sagen, ich bin kein Anhänger von einer, sagen wir mal, vollständigen Erfassung beispielsweise unserer DNA. Aber wenn wir überlegen, wo Menschen sozusagen nichts gegen tun können, ist, wenn sie sich im Raum bewegen, wenn sie irgendetwas tun, sie hinterlassen DNA-Spuren. Ich wäre also viel geneigter, ich sage nicht, dass ich es befürworte, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich eher geneigt, so etwas zu befürworten. Ich kenne die Probleme damit. Also Sie können dann anhand der DNA auch versuchen, das weitere Leben zu prognostizieren. Manchen Leuten können Sie dann die Rentenversicherung viel billiger verkaufen, aber sollten die Krankenversicherung erhöhen. Ich kenne eine Menge Probleme damit. Aber wenn es um Verbrechensbekämpfung und Aufklärung geht, würde ich auf Dinge fokussieren, wogegen die Menschen, wogegen auch die Kriminellen, auch die intelligenten Kriminellen, nichts tun können oder zumindest sehr wenig tun können. Ich würde nicht ansetzen damit zu sagen, wir machen jetzt mal, was weiß ich, im Telekommunikationsbereich Vollerfassung von allem Möglichen, wenn ich sowieso schon weiß, dass die Intelligenten sich auf eine Art verhalten werden, dass auch die Vollerfassung nichts bringt, weil sie einfach übers Ausland gehen und dass es einfach den Weltstaat noch nicht gibt. Also ich habe keine einfache Lösung. Ich kann sozusagen als Wissenschaftler an ein paar Punkten sagen, das halte ich für eine unsinnige Lösung. Oder Kryptoregulierung, das Verbieten von Kryptographie ist relativ unsinnig, weil es zumindest für praktische Zwecke ganz brauchbare Steganographie gibt, beispielsweise. Also an ein paar Stellen kann ich als Wissenschaftler sagen, so würde ich es nicht tun. Wenn man die Sache umdreht und sagt, jetzt schlagen Sie doch mal vor, was wir tun sollen, dann bin ich natürlich auch an der Stelle, dass was immer ich jetzt vorschlage, auch Nachteile hat und dass man sehr sorgfältig abwägen muss, wie viele Nachteile man zugunsten welcher Vorteile in Kauf nimmt. Da gibt es dann keine einfache Lösung mehr.
Ich würde es schön finden, wenn Sie noch mal zusammenfassen können in irgendeiner Form, welche Rechte der Einzelne eigentlich hat, sozusagen seinen Datenschutz durchzusetzen. Also ich meine, zum Beispiel der Grundgedanke des Datenschutzgesetzes für mich ist, dass man eigentlich nur sagt, okay, irgendeine Firma oder wer auch immer darf meine Daten verarbeiten, aber nur insoweit sie das für ihren Geschäftsvorfall sozusagen braucht. Und ich meine, der kann natürlich auch sehr weitreichend sein. Aber das beste Beispiel ist zum Beispiel, ich bin umgezogen, habe bei dem Nachsendungsauftrag explizit angekreuzt, ich möchte, dass meine Daten nicht weitergegeben werden an irgendwelche Firmen. Und dann kriege ich irgendwie eine Postkarte, wenn ich jetzt nicht innerhalb einer Woche widerspreche, dann geben sie meine Adresse an alle möglichen Zeitungen, die ich abonniert habe. Und wenn ich zum Beispiel Urlaub gewesen wäre, hätten sie das getan. Und das ist ein Vorgehen, das ist zumindest laut Homepage irgendwie vom Datenschutzbeauftragten rechtens. Und was weiß ich, aufgrund von Abwägungen von irgendwas, wie auch immer, und halt dem geschäftlichen Interesse der Post so getroffen worden. Dann ist die Frage, ich meine, wenn es dieses wie auch immer geartete Recht auf informelle Selbstbestimmung gibt, ist die Frage, wie kann ich das eigentlich durchsetzen?
Jetzt könnte man zu mehreren Stunden persönlicher Beratung ausholen. Sie finden Wenn Sie im Internet suchen, beispielsweise auf den Homepages der Datenschutzbeauftragten, Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Landesbeauftragte für den Datenschutz, eine ganze Menge an Informationen, eine ganze Menge an Broschüren, die kriegen Sie kostenlos. Lesen Sie mal drin rum. Ganz grob sind die Rechte, die Sie haben. Sie haben ein Recht auf Auskunft. Also wenn Sie das Gefühl haben, jemand verarbeitet für Sie Ihre Daten, können Sie dem sagen, Sie hätten gerne Auskunft, welche Daten er verarbeitet, wozu, welche Daten er speichert, auf welche Rechtsgrundlage er das macht. In dem von Ihnen genannten Fall ist es so, Sie machen ja eine Weiterleitung, Post-Nachsendantrag oder wie auch immer das Ding heißen mag, damit die Zeitungen Sie am Schluss erreichen. Und es ist auch ein legitimes Interesse, dass die Post, zumindest bisher war das, glaube ich, kostenlos, ich bin nicht sicher, ob es kostenlos bleiben wird. Okay, Sie merken, ich bin eine Weile nicht umgezogen, dass das Ganze halbwegs effizient passiert. Also wäre es aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, nicht unvernünftig, wenn Ihnen regelmäßig jemand was schickt und wenn Sie es nicht auf die Reihe kriegen innerhalb von vernünftiger Zeit, dem zu sagen, hier, nimm mal meine neue Adresse, dass denn derjenige, der den Scheißjob hat, es Ihnen immer hinterherzutragen, dem sagt, jetzt nimm doch mal die richtige Adresse. Wenn das regelmäßig passiert, wenn klar ist, dass Sie eine Geschäftsbeziehung zu demjenigen haben, weil die Zeitschrift haben Sie abonniert. Wenn Ihnen jetzt die Firma XY, mit der Sie nie was zu tun haben wollten, aber die Ihnen leider jedes halbe Jahr irgendwie einen unangeforderten Katalog schickt, wieder einen unangeforderten Katalog schickt und Sie wollen endlich dieser Firma entkommen, sind extra deswegen umgezogen, dann wäre es natürlich Mist. So, und jetzt merken Sie, jetzt muss man halt wieder anfangen, Regeln aufzustellen, an wen darf das weitergegeben werden und so weiter.
Den Kerngedanken daran finde ich eigentlich, jemand macht es erstmal und ich muss aktiv dagegen einschreiten.
Das finde ich, da muss ich sagen, darüber ärgere ich mich auch. Also da sitzen wir absolut im selben Boot. Das letzte Mal, dass ich mich geärgert habe, als irgendjemand meinen Handytarif umstellen wollte, es sei denn, ich widerspreche innerhalb von 4 Wochen. Also da gibt's abenteuerliche Dinge. Übrigens, ich habe ja Karten von nahezu jedem Netz. Es gibt diese Art von Geschäftsgebaren in jedem Netz. Ja, also da stimmen wir völlig überein. So, ich denke, ich sollte jetzt einen Punkt machen, damit wir in der Zeit wechseln können. Sie finden bei mir auf der Homepage eine Menge Sachen. Ich kann auch den Veranstaltern das, was jetzt so an Techniksachen noch gekommen wäre, einfach mal eine PDF-Datei schicken. Sie können es gerne auch auf Ihre Homepage machen. Es wird noch eine Menge geben an Möglichkeiten, heute über Technik zu reden. Wir haben jetzt im Wesentlichen geredet über Datenschutz und Sie haben entschieden, dass das jetzt so geschehen ist. Dankeschön.